Einen schönen guten Morgen auch von mir, mein Name habt ihr schon gehört, da wo ich Pastor bin auch. Ich kann es euch nicht verübeln, dass ihr Extertal nicht kennt. Ich kannte es vorher auch nicht, aber es ist echt schön da. Also wer mal so rauskommen will, der ist herzlich willkommen, das Extertal zu entdecken. Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, das nicht ganz so einfach ist. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man schwierige Inhalte vermitteln muss, dann fällt es manchmal schwierig, das einfach mit Worten, mit Gedanken zu machen, sondern man weicht aus auf Bilder, die man hat, vielleicht auch gehört hat. Und so kenne ich das auch von meinen drei Jungs. Die sind sehr, sehr neugierig, reden viel, vielleicht hat das auch was mit mir zu tun, keine Ahnung. Auf jeden Fall fragen die immer wieder Sachen. Und da saßen wir letztens beim Mittagessen zusammen und dann stellt mir, ich glaube, das war unser Mittlerer, der stellt mir so die Frage, du Papa, der Mond, der ist doch genauso groß wie die Sonne. Und er guckt nämlich hoch und am Tag sah man so den Mond und die Sonne war so durch die Wolken zu sehen. Und sagt, ist doch genauso groß. Sag ich, nee, mein Freund. Aber wie beschreibst du einem Siebenjährigen so die Größenverhältnisse? Und wie ich als Pastor bin, gehe ich ins Gebet. Nein, ich frage ChatGPT. Und er sagt mir, wenn du eine 1-Euro-Münze hast, die so groß ist wie die Erde, dann ist der Mond ungefähr so 2-3 Meter entfernt wie die Stecknadel, die ihr da vorne an der Bühne seht. Ich habe sie extra weiß gemacht, weil die andere Stecknadel, die daneben ist, die seht ihr wahrscheinlich nicht, weil die ist nur 1-2 Millimeter, so 2 Millimeter im Durchmesser. Das ist der Mond. Und die Sonne, die ist 600 Kilometer, also in München, entfernt von diesem 1-Euro-Stück hier von Detmold aus. Ich habe es extra mit Google Maps nachgeguckt. Und sie ist so groß wie das Grünwaldstadion. Das sind die Verhältnisse. Und plötzlich, obwohl das nicht ganz akkurat ist, obwohl das nicht so ganz stimmt, also nicht so bis ins hundertste oder tausendste Detail hinein und die 3D-Maße nicht stimmen, trotzdem werden plötzlich diese Inhalte greifbar, oder? Plötzlich kriegt man für diese unfassbaren Distanzen etwas, was einem vertraut ist und wo man sagt, okay, damit kann ich was anfangen. Mit dem Eurostück, mit einer Stecknadel und mit dem Fußballstadion kann ich was anfangen. Und hier sprechen wir über die Schöpfung, wir sprechen über unser Sonnensystem, wir sprechen nicht über die Galaxie. Wir reden nicht darüber, wie weit der nächste Stern zum Beispiel entfernt ist. Und wir reden nicht über den Schöpfer, der dieses Universum ins Leben gerufen hat. Denn wenn wir über ihn reden, dann reichen unsere Worte nicht. Dann reichen unsere Gedanken nicht. Wie sollte das denn gehen, dieses ewige Wesen in der Sprache zu beschreiben, festzuhalten? Darum geht Gott uns entgegen und er stellt sich selbst vor. Er gibt uns eine Hilfe, ihn zu begreifen, ihn zu erkennen. Und es gibt einen tollen Text, den habe ich euch mitgebracht, der bietet so heute ungefähr die Grundlage und von diesem Text aus werden wir weitere Texte sehen, die so diesen großen und heiligen Gott näher beschreiben, ihn vielleicht etwas greifbarer machen und vor allem uns lehren sollen, wie wir mit seiner Größe und Heiligkeit umgehen können. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel-App, dann könnt ihr gerne in Kolosser 1 nachschlagen, die Verse 15 bis 20. Ich lese euch dieses Lobpreislied der ersten Kirche vor und dann steigen wir so ein bisschen ein in die Auslegung. Er, in Klammern der Sohn, denn darauf bezieht sich Paulus hier in Vers 13, er, der Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Thron oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Paulus macht hier deutlich, in Jesus wird Gott, dieser ewige Gott, plötzlich greifbar. Denn er, der Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist quasi ein Abbild, ein Bild von diesem großen Gott und plötzlich wird er greifbar. Er wird sichtbar, man kann plötzlich sehen, ah, so ist Gott. An dem Verhalten, was Gott mitbringt, wird plötzlich sichtbar, ah, stimmt, so ist Gott. Und Jesus nimmt sogar manche Bilder, die wir von Gott haben, und bezieht sie auf sich. Und da möchte ich gerne mal mit euch kurz gleich sammeln. Aber lasst uns das mal kurz festhalten. Jesus ist nicht nur irgendwie ein religiöser Lehrer gewesen, sondern er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Er ist das, was wir Menschen eigentlich hätten sein sollen. Denn wir wurden als Ebenbilder Gottes erschaffen. Aber durch die Sünde sind wir nicht mehr das Ebenbild. Es ist kaum zu erkennen, wie manchmal so abstrakte Kunst, wo Dinge so ganz entfremdet sind, man merkt, warte mal, das passt nicht. Aber in Jesus sehen wir, wie Gott eigentlich vom Wesen her ist und wie wir eigentlich sein sollten. Und in Jesus wird Gott, dieses gewaltige Wesen, greifbar und sichtbar. Gottes ganze Fülle wohnt in ihm. Sie ist in ihm gegenwärtig. Nicht nur ein bisschen. Jesus ist nicht Gottleid, sondern er ist ganz Gott. In ihm ist die ganze Fülle Gottes sichtbar. Und in ihm sehen wir auch die unterschiedlichsten Bilder Gottes auch vereint und sie werden plötzlich greifbar. Welche Bilder von Gott sind dir zum Beispiel wichtig, die dir helfen, Gott zu greifen? Beim Singen wart ihr eben nicht so schüchtern. Ich helfe euch mal. Der Vater, sehr gut. Der Vater. Jesus spricht immer wieder über den Vater. Welche Bilder noch? Jesus, Burg, ja. Jesus schreiben wir mal hier hin. Dann Burg. Was noch? Der Tröster. Was noch? Das Licht. Der Hirte, ja. Hirte, König. Ja, jetzt fängt er an. Sehr schön. Lamm. Lamm, Löwe, ja. Entschuldigung, danke. Ja, König. Schöpfer. Und ich könnte jetzt noch die ganze Predigt so weitermachen. Vielleicht nehmen wir die Losung aus dem letzten Jahr, der El-Rui, der Gott, der mich sieht. Da sehen wir in Jesus, wie er Menschen sah, die blutflüssige Frau, die da ist, die von allen geächtet wird. Aber was macht Jesus, als er sie heilt? Er sieht sie an. Er schaut sie an und sagt, Tochter. Er sieht sie anders. Also wir sehen, Jesus verkörpert all das. In ihm wird das plötzlich greifbar. Da ist ein König, der einzieht nach Jerusalem. Er wird gefeiert wie ein König. Er ist der gute Hirte. Er ist einer, bei dem man sich bergen kann. In ihm wird Gott greifbar. Und dann sehen wir ihn an und dann hören wir diesen Hymnus, was er alles ist. Und dann sehen wir, irgendwie ist er doch anders. Er ist irgendwie anders. Er ist ein anderer Tröster. Er ist ein anderes Lamm, als ich mir das vielleicht auch vorstelle. Denn er ist irgendwie immer mehr. Er ist immer mehr. Denn wenn ich mir vorstelle, das soll ein Mensch sein, dann merken wir, irgendwie passt das nicht in mein Bild hinein. Es ist mehr. Denn so hat es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Denn Jesus ist mehr als einfacher Mensch. Er ist Gott und er verkörpert auch einen Wesenszug, der für uns unglaublich schwierig ist, im Umgang. Das werden wir gleich miteinander sehen. Denn in Jesus wird zwar Gott greifbar, aber Jesus ist trotzdem der ganz andere. Er ist irgendwie doch ganz anders, denn die Heiligkeit ist immer mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Heiligkeit ist immer mehr, als wir in Worte fassen können. weil Heiligkeit einen Zustand beschreibt, der nicht von dieser Welt ist. Aber es gibt eigentlich nur zwei Stellen im Neuen Testament, die Jesus selbst als heilig bezeichnen. Nur zwei Stellen, wo explizit gesagt wird, dass er heilig ist. Die eine steht in Offenbarung 3, Vers 7. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, so spricht der Heilige. Und hier ist über Jesus gesprochen. Das ist Jesus, der Heilige. Es ist der Heilige. Und dann in 1. Johannes 2, Vers 20. Doch ihr habt die Salbung empfangen von dem, der heilig ist. Es gibt noch eine Stelle in den Evangelien, wo Jesus als der Heilige Israels bezeichnet wird, ein Ehrentitel. Das sind aber nicht die Menschen, die ihn so bezeichnen, das ist ein Dämon, der Jesus so bezeichnet. Und wir sehen, irgendwie kommt das nicht so viel vor, weil wir Schwierigkeit haben mit diesem Begriff. Aber was ist denn heilig? Was bedeutet denn dieses Wort heilig eigentlich? Es bedeutet in der Grundart eigentlich, dass es etwas anderes ist. Also etwas, was heilig ist. Jeder von euch hat so einen heiligen Gegenstand. Wenn der kaputt gemacht wird von euren Kindern oder Ähnlichem, das geht gar nicht. Und andere gucken und sagen, das ist doch was ganz Normales. Nee. Dieses Ding ist dir heilig. Vielleicht ist es dein Auto oder irgendwas anderes, aber es ist etwas ganz Besonderes. Es ist irgendwie anders als alle anderen Gegenstände, weil du irgendwas Besonderes damit verbindest. Heilig bedeutet, dass etwas ausgesondert, etwas besonders ist, und zwar anders als die Alltagsgegenstände. Und in Heiligkeit steckt auch Kraft. Es ist anders, und das beschreibt zum Beispiel auch, und jetzt gehen wir mal ins Alte Testament, dort wird Heiligkeit von Moses Schwester sehr, sehr schön beschrieben. Wer ist wie du, Herr, unter den Göttern? Wer ist so heilig und so gewaltig wie du? Furchtbar sind deine Taten, wenn du Wunder tust. Hier spricht Miriam über die Heiligkeit Gottes und sie sagt, wer ist denn so wie du? Keiner ist vergleichbar wie du. Du bist anders. Du bist so anders in deinem Wesen, dass man dich nicht vergleichen kann mit anderen Göttern. Denn wenn du wirkst, das ist gewaltig, das ist furchtbar, das ist so irre groß, dass man keinen damit vergleichen kann. Und die Bibel ist voll damit. Denn in der Zeit, in der Miriam und auch die anderen Leute des Alten Testaments lebten, war zum Beispiel die Schöpfung aufgeteilt auf unterschiedliche Gottheiten. Der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht, der andere hat das gemacht. Und dann fängt die Bibel damit an, in einem Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er sprach und es wurde. Und er sprach und es wurde. Und plötzlich, warte mal, das sind nicht unterschiedliche Mächte, da ist einer. Das ist anders als die Leute das kennen. Und Miriam, die in Ägypten aufgewachsen ist, wo es unterschiedliche Götter gab, erlebt plötzlich, wie Gott durch seine Wunder alle anderen Götter demütigt. Er ist anders, er ist nicht zu vergleichen mit den Mächten, die um sie herum sind. Er ist einzigartig und doch gewaltig mit seiner Kraft und vollbringt Wunder. Heiligkeit beschreibt Gottes Einzigartigkeit, die unvergleichlich ist, unvergleichlich mit allen anderen Mächten. Und da ist eine gewaltige Macht, Leben zu schaffen. Das sind zwei Eigenschaften, die in Heiligkeit drinstecken. Heiligkeit ist unvergleichbar und hat eine so gewaltige Macht, Leben zu schaffen. Das sehen wir an Gott. Er schafft Leben. Leben, was wir untersuchen, seit Jahrtausenden untersuchen wir Menschen. Leben, was Gott durch ein Wort geschaffen hat. So gewaltig ist diese Kraft. So unvorstellbar, so riesig, dass es eigentlich unseren Verstand sprengt. Und das macht auch hier die Schwierigkeit aus. Denn diese Bilder, die wir haben, sind geprägt von unseren Erfahrungen. Aber Gott, ich hoffe, ich saue euch den nicht ein, das ist ein Kreidestift, kriegt man gut weg. Er ist heilig. Die Heiligkeit Gottes ist nicht ein Attribut, sondern die Heiligkeit Gottes durchzieht alle anderen Attribute, die wir haben. Gott ist der heilige Vater. Er ist anders als dein Vater. Er ist anders als deine Erfahrung von einem Vater. Ich kenne Leute und ich habe schon Seelsorge bei Leuten gemacht, die sagten, ich kann Gott nicht Vater nennen. Ich wurde von meinem Vater sexuell missbraucht. Und dann sage ich, aber Gott ist ein anderer Vater, das ist der heilige Vater. Der ist anders als deine Erfahrung vom Vater. Vielleicht sagst du, nee, König, wir leben in einer Demokratie. Was ist das für ein König? Gott ist ein heiliger König. Er regiert gerecht, liebevoll, zart. Er ist ein heiliger Tröster. Seine Lebensmacht kommt hinein. Und vielleicht sagst du, ich möchte einen Tröster, der mich so richtig versteht, der meine Seele streichelt. Ja, das kann er. Aber er ist auch ein Tröster, der dir sagt, was du falsch machst. In einem sicheren Rahmen und der dich nicht in deiner Schuld lässt. Er ist ein heiliger Freund, er ist ein heiliger Schöpfer, ein heiliges Lamm, unvergleichbar. Und sein Opfer, dieses heilige Lamm, hat ein Opfer gegeben, das uns alle mit Leben erfüllt. Und er ist ein Heiliger und er hat einen Heiligen Geist. Also merkt ihr, dass das Wort heilig ist nicht nur ein Attribut von vielen, was Gott beschreibt, sondern es durchdringt alles andere und es setzt alles andere in eine Perspektive. Gott ist nicht nur so ein bisschen heilig, er ist durch und durch heilig. Und alle anderen Bilder, die wir von ihm haben, sind heilig. Sie sind anders und sie sind voll mit seiner Lebenskraft. Lebenskraft, die durch ein Wort in unser Leben hineinkommen kann. Und dann kommt unser Problem mit Heiligkeit. Denn Heiligkeit kann dazu führen, dass wir denken, warte mal, wenn er heilig ist, ist er unkontrollierbar. Denn das ist das Ding, im Islam ist Gott heilig. Es gibt kaum eine Religion, die die Heiligkeit Gottes so hoch hängt wie der Islam. Das Problem ist, Gott ist dadurch unverfügbar. Er ist unberechenbar. Ich komme selbst aus Tadschikistan, bin dort geboren, habe dort meinen Zivildienst gemacht. Und ich habe mich mit vielen Muslimen unterhalten. Ein Mann, das weiß ich noch, ich fuhr in der Maschrutka und da fragte er mich, so ein älterer Mann in seinem tadschikischen Kluft mit seinem Gebetskäppchen, da fragte er mich denn, was ich als junger Mann da in Tadschikistan mache. Und dann erzählte ich ihm und er sagte, ja, deutsche Nachbarn kenne ich und so weiter, aber warum bist du denn wieder hier? Und dann erzählte ich ihm, dass ich wegen Jesus dorthin bin und den Menschen helfen will. Und dann unterhielten wir uns so über den Glauben und dann fragte ich ihn, ob er Gewissheit hat. Ging jeden Freitag in die Moschee, hatte sogar Geld zusammengekratzt, um nach Mekka zu fahren. Also hat so die alle Regeln erfüllt. Und dann fragte ich, wie ist denn deine Hoffnung, wenn du stirbst? War halt bei ihm nicht mehr so lange hin. Wie ist es denn? Sagte er, nur Allah weiß. Keine Ahnung. Wenn Allah mir gnädig sein sollte, dann komme ich vielleicht in den Himmel. Und ich saß da und dachte, wow, wie schlimm ist das denn? Wie unberechenbar, wie gnadenlos das ist. Und dann lesen wir in Kolosser 1, Vers 20, und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. Die Heiligkeit, die wir in der Schrift sehen, die wir in der Bibel sehen, ist nicht willkürlich. Sie ist groß und gewaltig, aber sie ist nicht willkürlich. Denn Gott begrenzt sich in seiner Heiligkeit auf gewisse Sachen. Er sagt, ich bin gut. Und ich habe einen Willen mit euch, einen guten Willen. Ich will, dass ihr gerettet werdet. Und dafür gebe ich meinen Sohn. Da begrenzt sich Gott in seiner Heiligkeit und zeigt damit umso mehr seine Heiligkeit. Er zeigt, wie groß er ist. Bevor wir gleich weitergehen, eine Frage an dich. Gibt es Bilder von Gott, mit denen du vielleicht Probleme hast? Aufgrund von schlechten Erfahrungen, die heute ganz neu von Gottes Heiligkeit durchdrungen werden müssen. Wo Gott dir zeigen muss, hey, ich bin anders als du, dir mich vorstellst. Vielleicht lässt du Gott nicht in dein Leben reden, weil du erlebt hast, wie Leute in dein Leben hineingesprochen haben und dein Vertrauen missbraucht haben. Dass sie nicht dein Bestes wollten, sondern vielleicht einfach nur Macht haben wollten, wollten, dass du tust, was sie wollten. Gott ist da anders. Gott ist heilig. Und wir sehen hier in Kolosser, er hat dein Bestes im Sinn. Er will, dass du lebst. Er will, dass du gerettet wirst. Vielleicht ist die Macht Jesu für dich ein Problem. Dass er König ist, dass er Schöpfer ist, dass er etwas Neues in deinem Leben erschaffen kann. Aber deine Erfahrung sagt, nee, ich mache immer und immer wieder dasselbe und ich stecke fest in meinem Leben. Da ist nichts. Vielleicht ist heute der Tag, wo Gott ganz neu dir als der Heilige begegnen will, der Schöpfer, der in dein Leben mit seiner Schöpfungskraft hineinspricht und etwas Neues entsteht. Und anfängt, etwas Neues zu entstehen. Vielleicht ist es nicht alles anders, aber du hast Mut. Du bekommst seine Schöpferkraft und versuchst es nicht mehr von dir aus. Heiligkeit fordert uns immer wieder heraus, weil es so anders ist. Denn Jesus ist der ganz andere. Und es ist immer mehr, als wir uns vorstellen können. Er ist immer mehr. Er ist der ganz andere. So heißt es in einem Lobpreislied. Meine Jungs lieben dieses Lied. Und dann, ich mag es, mit meinen Jungs so darüber zu sprechen, weil sie gute Fragen stellen. Sie stellen die Fragen, die ich mich als Theologe manchmal nicht traue zu stellen, weil ich denke, ja, ich weiß das doch. Ich bin so lange schon mit Jesus unterwegs und so weiter, das muss ich doch wissen. Aber sie stellen die Fragen und dann merke ich, oh, ich muss da ganz neu drüber nachdenken. Gibt es was Neues zu entdecken? Aber wir kommen in eine Spannung mit Gottes Heiligkeit. Denn wir sehen in der Schrift immer wieder einen riesigen Konflikt zwischen einer Faszination und einer Sehnsucht nach Heiligkeit, nach dieser Kraft, nach diesem Gott, der so viel größer ist. Und auf der anderen Seite haben wir Angst und Ablehnung. Und das beides finden wir in der Biografie von Jesus. Da ist die Geschichte, wo Jesus lehrt und alle erschraken und fragten sich gegenseitig, was ist das für eine neue Lehre? In ihr zeigt sich Gottes Macht. Er gibt den bösen Geistern Befehle und sie gehorchen ihm. Da ist eine riesige Faszination. Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Mensch? Wie lehrt er? Da ist eine riesen Faszination. Sie sind erstaunt darüber, aber erschrocken gleichzeitig. Da ist Petrus, der fasziniert und erschrocken zugleich ist. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht haben. Da ist diese Szene, wo Jesus Petrus sagt, wirf dein Netz aus und dann kommen plötzlich so ganz viele Fische. Und Petrus erschreckt und fällt auf den Boden. Ich hätte gedacht, hey, die Business Möglichkeit schlechthin, Jesus, einmal im Monat kommst du vorbei und machst das wieder. Aber im Angesicht dieses Wunders, nee, im Angesicht dieser Kraft, im Angesicht dieser Macht, denkt nicht Petrus an sein Geschäft, an seine Zukunft, sondern er merkt plötzlich, warte mal, diese Kraft ist so gewaltig, da komme ich nicht mit klar. Die ist größer als ich und er fällt auf die Knie. Und doch ist da eine Faszination, denn das Erstaunliche ist, Jesus sagt, komm und folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und dann gibt Petrus dieser Faszination nach. Und dann sind da noch die Pharisäer. Die leben ganz besonders in dieser Anspannung. Matthäus 12, das lese ich euch jetzt nicht vor, sehen wir, wie die Pharisäer die Kraft Jesu sehen, aber statt sich ihr zu beugen, wie Petrus es hier tut, lehnen sie ihn ab. Und sie finden eine Erklärung für seine Kraft und sagen, ah, du kannst nur die Dämonen austreiben, weil du im Auftrag des höchsten Dämons unterwegs bist. Sie finden eine Erklärung und versuchen im Grunde diese gewaltige Kraft, die Jesus hat, in ihr Gedankenkonstrukt zu machen. Und da kommen wir an einen echt spannenden Punkt für uns. Und die Frage, wie gehen wir mit der Spannung, mit der Heiligkeit Gottes um? Was ist denn, wenn Gott plötzlich in unser Leben kommt mit seiner Andersartigkeit, mit seiner Größe, mit seiner Reinheit, mit seiner Kraft und uns einlädt, ihn kennenzulernen, seine Heiligkeit zu erleben? Wie lösen wir die Spannung auf? Denn wir denken manchmal, wie kann denn ein Gott Liebe, Reinheit und Schönheit, Schrecken und Kraft zugleich sein? Wir wollen diese Spannung irgendwie immer auflösen. Die einen sagen, nee, Gott ist so groß und so grausam, das kann gar nicht sein. Und die anderen sagen, oh, der ist nur Liebe. Nein, er ist beides zugleich. Und das können wir nur erkennen, wenn wir dem lebendigen Gott begegnet sind. C.S. Lewis beschreibt es einmal so in dem Wunder von Narnia. Menschen, die nicht in Narnia waren, also nicht in diesem Reich, was Gott geschaffen hat, denken manchmal, dass es so etwas gleichzeitig nicht, dass etwas nicht gleichzeitig gut und schrecklich sein kann. Menschen, die noch nie in Narnia waren, Menschen, die noch nie Gott begegnet sind, verstehen nicht, dass etwas gleichzeitig gut, liebevoll und schrecklich zugleich sein kann. Denn im zweiten Buch heißt es sicher, zahm, natürlich ist er nicht ungefährlich. Er spricht über Aslan, den König. Er sagt, nein, Gott ist nicht zahm, Jesus ist nicht zahm, aber er ist gut. Er ist der König, das sage ich dir. Gott kann schrecklich, machtvoll und gut zugleich sein. Er ist anders, als wir es uns vorstellen. Und dann sehen wir plötzlich diese Sehnsucht nach seiner Kraft, ein Ziehen. Ja, diesen König möchte ich. Ich möchte, dass er mit seiner Kraft in mein Leben hineinwirkt. Ich bin es leid, mein Leben nur mit meiner Kraft zu leben. Ich wünsche mir, dass da mehr kommt. Und gleichzeitig diese Angst, die wir einfach so vorhin, tu, was immer du willst, Herr. Hey, wir singen zu dem Allmächtigen, dem heiligen Gott. Tu, was immer du willst. Viel Spaß. Weißt du, was er machen kann, wenn er spricht? Und du sagst ihm, tu, was immer du willst. Das kann auch zu Angst führen. Ich will das nicht lächerlich machen, sondern ich möchte euch die Spannung deutlich machen. Wir können das nicht auflösen. Das ist etwas, das kann Angst machen. Weil es plötzlich nicht leicht zu erklären ist. Weil es plötzlich, was ist, wenn er was macht? Was ist, wenn er mehr macht, als ich aushalten kann? Und dann fangen wir an. Und wir haben Strategien entwickelt, wie wir mit der Heiligkeit umgehen. Die einen versuchen es zu erklären. Das ist deswegen, wir haben Erklärungen für uns bereit und wir versuchen einen Rahmen, um die Heiligkeit zu schaffen. Und das Ding ist, ich habe hier einen Rahmen gemacht bei den Buchstaben. Ich habe die Buchstaben abgeschlossen, aber eigentlich übertrifft die Heiligkeit Gottes dieses Blatt und unser ganzes Universum. Sie ist viel größer, als wir es uns vorstellen könnten. Wir können mit unseren Gedanken Gott nicht fassen. Die anderen kriegen plötzlich Angst, weil sie diese Größe sehen und sie sagen, Nope, das mache ich nicht. Ich fange neu an und dann mache ich mir meinen Gott. Und dann wird selbst hier rumgezeichnet. Wir können ja machen, was wir wollen. Wir sind ja Selbstgestalter unseres Lebens. Aber was ist, wenn du in dieser Illusion lebst und plötzlich am Ende deines Lebens diese Realität begegnest? Was ist dann? Die Bibel sagt, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Es ist nicht angenehm. Denn die Realität ist die Wand, gegen die du knallst, wenn du die ganze Zeit in einer Illusion lebst, hat Johannes Hartl gesagt. Die Realität ist die Wand, gegen die du knallst, wenn du die ganze Zeit in einer Illusion lebst. Und es ist schrecklich, sagt der Hebräerbriefschreiber, gegen diese Wand zu fahren. Es ist schrecklich, in die Hand eines Gottes zu fallen, wenn du dir versuchst, ihn selbst zu machen, statt ihn selbst zu erkennen. Vielleicht hast du Angst vor ihm. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, hey, du solltest Angst haben. Denn Heiligkeit, wenn ich ihr begegne, werde ich mir plötzlich all meiner Fehler bewusst. Ich werde mir bewusst, wie unrein ich bin. Ich werde mir bewusst, wie unvollkommen ich bin. All meine Gedanken, all das Schlechte wird plötzlich sichtbar. Und wie gehe ich damit um? Dieser Vers steht am Ende eines Abschnittes, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, hey Leute, wenn ihr versuchen wollt, selber gut zu sein, dann ist es schrecklich. Dann ist es schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Und vorher sagt er uns, und lass uns dieses Bild nochmal verdeutlichen, ich will euch keine Angst machen, ich möchte euch aber die Realität aufzeigen. Es geht mir nicht um Angst machen, sondern ich möchte euch die Realität zeigen. Denn dem lebendigen Gott zu begegnen, ist einer Macht zu begegnen wie dieser Welle. Und zwar nicht in diesem schönen, sicheren Turm. Nicht hier gerade auf eurem Platz, wo es schön trocken und bequem ist. Nee, sondern genau da, wo die Welle bricht. Da kommt plötzlich Gott und bam, da machst du nichts. Da denkst du dir nicht, ach, du bist aber lieb. Ich habe aber das Bild von dir. Wenn die Welle kommt, da denkst du nicht an deine Bilder. Da denkst du nur, wie gehe ich mit dieser Welle, mit dieser Kraft um? Die Bibel beschreibt Gott immer wieder als ein Feuer. Ein Feuer. Und ich weiß nicht, ob ihr die Tradition vom Osterfeuer kennt. In meiner alten Gemeinde im Sauerland, da hatten wir viele Landwirte, wir haben so ein Feuer gemacht. Das war so, ja, so 6-7 Meter hoch. Die haben alles Mögliche zusammengekarrt, die hatten die Maschinen, um das Ding so richtig groß zu machen. Und meistens war es wirklich nass und kalt. Und einmal, da war es trocken. Seit einem Monat trocken. Das Holz war richtig schön. Und dann fing es an zu brennen. Und keiner wollte in die Nähe des Feuers. Die Kinder haben immer gespielt, wie nah komme ich dran? Die Eltern haben schon Panik bekommen, weil die dachten, oh, bloß nicht. Weil die wussten, was passiert, wenn man in die Nähe eines Feuers kommt. Da spielt man nicht. Da geht man kaputt. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich und es ist gewaltig. Aber es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg und das macht uns Kolosser deutlich. Da ist ein Gott, der sich ausstreckt, der etwas will. Und in Hebräer 10, 22 heißt, wir wollen also vor Gott treten, mit aufrichtigem Herzen, voller Glaubensgewissheit. Denn unsere Herzen sind besprengt worden mit dem Blut von Jesus. Und so wurde unser Gewissen rein von der Schuld, die es belastet. Und unser Leib wurde in reinem Wasser gebadet. Der Hebräerbriefschreiber macht deutlich, hey, du kannst diesem heiligen Gott begegnen. Du kannst ihm begegnen und zwar nicht aus deiner Kraft, indem du dich festhältst an Jesus. Indem du dich in seinen Schutzraum stellst, indem du dich an ihm festhältst und sagst, nur mit dir. Ich traue mich nur mit dir. Das ist genauso wie bei meinen Kindern. Wenn die irgendwie Angst haben, dann greifen die meine Hand und ich fühle mich plötzlich wie so der große Baba und denke mir, boah, was habe ich Kraft hier. Ich habe nicht viel Kraft, ich habe nur ein bisschen Vorsprung. Aber Jesus, der ist der, der uns helfen kann, in diesem Feuer, in dieser Macht, in dieser Gewalt zu überstehen. Und dann wird plötzlich die Heiligkeit nicht mehr gefährlich für uns. Sondern dann kommt plötzlich die Lebensmacht. Sie wird nicht mehr erschreckend. Sie wird nicht mehr so, dass ich Angst habe und fliehe. Sondern dann ist da plötzlich Leben. Da ist plötzlich der Löwe. Denn wenn er brüllt, der heilige Löwe, wenn er brüllt, dann wird die Finsternis plötzlich fliehen. Da ist der König, der regiert und mein Leben in eine gute, unter seine gute Herrschaft verwandeln kann. Die Frage ist, wie gehst du mit diesem heiligen Gott um? Nahst du ihm? Begegnest du ihm? Denn in Jesus können wir diesem heiligen Gott begegnen. In Jesus können wir dieser Heiligkeit nahen. Wir können ihn anschauen und wir können sagen, du Gott, ich sehe, wie gut du bist und ich merke, wie unvollkommen ich bin. Aber ich muss nicht mehr von meiner Unvollkommenheit weglaufen, denn du hast diese Lebensmacht, bist so einzigartig, du kannst in mein Leben hineinsprechen und darum liefere ich mich dir aus. Tu, was immer du willst, Herr. Denn mit Jesus bin ich rein. Ich muss nicht mehr selber rein werden, sondern ich komme mit meiner Unvollkommenheit an der Hand Jesu und Geist Gottes. Du machst mich heilig. Denn das ist das Interessante, diese zweite Stelle, die ich euch gezeigt habe, wo Jesus als der Heilige genannt wird. Dort spricht Johannes darüber und sagt, ihr seid besprengt worden, ihr seid gesalbt worden mit dem Heiligen Geist. Und darum sind wir heilig, weil wir seinen Heiligen Geist in uns haben. Er macht uns heilig, nicht unsere Fehlerlosigkeit, sondern weil er in uns lebt. Und weil er in uns lebt, kann ich mich diesem heiligen Gott nahen. Und ich kann ihm meine Sorgen anvertrauen und mich ihm anvertrauen. Und wie geht das im Alltag? Zu oft erlebe ich das selbst bei mir, dass ich die Heiligkeit Gottes im Alltag verdecke. Ich bin ja Pastor und ich arbeite quasi für diesen heiligen Gott. Aber manchmal ist mir das zu viel. Es passt nicht in den Alltag. Und dann kommt so der Alltag und er verdeckt plötzlich die Heiligkeit. Nicht alles, aber schon große Teile. Und vielleicht ist es nicht bei dir die Arbeit. Vielleicht ist es bei dir Sind das bei dir soziale Medien? Das Gewöhnliche, so das Alltägliche, all deine Pflichten. Vielleicht ist es bei dir Netflix. Irgendetwas, was die Heiligkeit Gottes verdeckt, weil es dir so wichtig ist. Dann lade ich dich ein, es wegzunehmen und auf diesen Gott zu schauen. Und dazu lädt uns Paulus in 2. Korinther 3, Vers 8 ein. Und damit möchte ich auch schließen. Dass er sagt, wir alle sehen, betrachten. Das ist nicht nur ein, ach, ich habe es gesehen, sondern ich betrachte es, ich analysiere es, ich schaue es ganz genau an. Die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht, wie in einem Spiegel. Und dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. So, wie es der Geist des Herrn bewirkt. Und dazu lade ich dich ein. Nutze diesen Sonntag, um ihn zu betrachten. Seine Schönheit anzusehen. Zu entdecken, welche Kraft er hat. Vielleicht auch deiner Hoffnungslosigkeit, deiner Kraftlosigkeit zu begegnen. Schau ihn an. Und beim Anschauen, das ist das, was Paulus sagt, wenn ich ihn anschaue, mit unverhülltem Gesicht, ohne Masken, so wie du bist, mit all den Wunden, mit all den Narben, du schaust ihn an und beim Anschauen wirst du verwandelt. Dann fängt plötzlich der Geist Gottes an und sagt, das kriegen wir hin. Ich bin da. Ich bin viel größer, als du denkst. Ich kann viel mehr. Denn ich sehe dich. Aber wir dürfen nicht weglaufen. Wir dürfen die Heiligkeit nicht verbergen, weil wir plötzlich Angst kriegen. Darum lade ich dich ein, jetzt gleich vielleicht im Inneren auf Jesus zu blicken. Vielleicht betest du aber auch mir nach, indem du dich ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal diesem heiligen Gott hingibst. Denn er will Gutes für dich. Er will Leben für dich. Er will dich erfüllen. Darum lasst uns stille werden, uns vergegenwärtigen, dass er da ist. Und dann fange ich an, gleich mit uns zu beten. Heiliger Gott, wir schauen auf dich. Und ich sehe, wie schwach und unvollkommen ich bin. Ich sehe die Sünde, die mein Leben wegführt von dir. Ich sehe, wie ich nicht mehr aussehe, wie du es eigentlich haben willst. Aber du hast deinen Sohn gesandt und ich nehme sein Opfer an. Ich halte mich an ihm fest, an Jesus. Und ich bitte dich, dass du mich reinwäschst durch sein Blut. Ich bitte dich, dass du mich erneuerst durch ihn. Heile du die Wunden, die durch die Sünde in mein Leben gekommen sind. Brich du die Lügen, die ich über dich oder über mich geglaubt habe. Und sprich Wahrheit in mein Leben. All das kann ich nicht tun, sondern ich strecke meine Hände aus zu dir und erlaube dir, dem heiligen Gott, durch Jesus und in der Kraft seines Geistes, tu, was immer du willst, Herr. Amen.